Gut, wir machen jetzt weiter 94 bis 2000. Auch hier wieder der kulturelle Kontext. Vielleicht das Wichtigste 95 ist die Öffnung des Internets für kommerzielle Anbieter. Also AOL, America Online wird einer der großen Anbieter sein, CompuServe, der andere große, bietet Modems an, das wird auch in Europa sein. Das liegt daran, dass das National Science Foundation Backbone Netz, was in den USA die Science, also die Universitäten verbindet, wird sich kommerziell öffnen und sagen, wir haben so viel Bandbreite, da können jetzt auch andere rein. In Europa wird das ähnlich sein und Sie werden sich nicht daran erinnern, aber 95 ist das Jahr, in dem das Internet in die öffentliche Wahrnehmung rückt. Die anderen kannten es schon Anfang der 90er aus dem World Wide Web oder noch früher aus E-Mail und Telnet und so, aber das war ja vor allem ein kleiner Kreis an Menschen. Ab 95 plötzlich bietet America Online das an und andere auch. 95 überlegt sich das Time Magazine, machen wir da mit? Jawohl, wir wollen uns da reinkaufen, schaffen es aber nicht den Deal und überlegen sich dann, okay, dann müssen wir es schlecht reden und entdecken, das Internet ist voller Porn. Und hat mal jemand an die Kinder gedacht? Das ist das berühmte Cover. Da geht es nicht um Kinderpornografie, was ja heute noch Thema ist, sondern um Pornografie zugänglich für Kinder. Das taucht immer mal wieder auf, wenn man irgendwelche Websperren haben will. Aber das letzte Stoppschild, da ging es um das Verhindern von Kinderpornografie und nicht um das Verhindern von Pornografie für Kinder. Das wird weiterhin ignoriert. Und Sie sind so die Generation, die mit freiem Zugang zu Porn aufgewachsen ist. Und ich will jetzt gar nicht wissen, wie Sie damit umgegangen sind, aber so richtig. Nein, das gibt Leute, die das wissen wollen, weil natürlich Porn wird ja deswegen von Jugendlichen ferngehalten, weil man eine Störung in ihrer sexuellen Entwicklung fürchtete. Immer schon. Also die Zeitschriften lagen ja immer schon in den Hinterzimmern und so unter dem Ladentisch. Aber plötzlich, also man muss nicht besonders kreativ sein, um YouPorn zu finden. Das spricht sich auch rum in Klassen. Und meistens wissen die Eltern überhaupt nicht, was da passiert in den Computern. So, und da müsste man ja schon wirklich im Kloster leben, dass man sagt, das gucke ich, sowas gucke ich mir aber gar nie an. So, dass ich davon ausgehen muss, dass sie alle schon Zugang zu Dingen hatten, die nicht altersgemäß waren. Und nur sie wissen, was das mit ihnen gemacht hat und die Sozialwissenschaftler, die sie interviewen. Aber das ist durchaus ein Problem, das wurde auch als Problem gesehen und dieser Cyberporn-Artikel löste eine riesige Diskussion aus in den 90ern, wer darf eigentlich Zugang zu dem Netz haben. Und wenn es nach dem Time Magazine gegangen wäre, dann wäre das Internet eben was für Erwachsene geblieben. Denn hat man jemand an die Kinder gedacht. Aber es gab eine Gegendiskussion. Einerseits schrieb Bill Gates, The Road Ahead, als damals Chef von Microsoft, und erwähnt, 95 kommt dieses Buch auf den Markt und darin wird das Wort Internet nicht mit einer Silbe erwähnt, weil das Microsoft total verpennt hat, zu unserem großen Glück, weil sie es sonst vermutlich übernommen hätten. Damals war klar, jeder Rechner ist DOS oder das frühe Windows und hätte Microsoft das Internet früh ernst genommen, hätten sie ihr Microsoft Network, also übernommen weiß man nicht, aber sie hätten es bestimmt viel stärker beeinflusst als zwei Jahre später, als sie es nicht mehr reinbekommen hätten. Also das war wahrscheinlich, also Microsoft war damals ja auch nicht zimperlich, so wie Apple heute, also sind immer noch nicht zimperlich, was Konkurrenz angeht, aber das Gebaren von Microsoft in den 90er Jahren hat ihren schlechten Ruf bis heute begründet, muss man sagen. Inzwischen bemüht sich Apple, das aber einzuholen mit Google. So, und auf der anderen Seite veröffentlicht Nicholas Negroponte, der ist Leiter des MIT Media Labs, das Buch Being Digital und bringt die digitale Zukunft. Der sagt, irgendwann reden wir mit den Computern, dann das sind Assistenten und die Kinder werden klüger, weil sie Zugang nicht zu Porn, sondern zu den besten Bildungsangeboten haben. Und das ist genau das Gegenmodell, was aber viel weniger gehört wird. Deswegen habe ich es auch so klein gemacht. Also dieser Cyberporn-Artikel, der hat auf die eine, also es gibt einfach Menschen, die haben Angst vor Computern, ihre Eltern, meine auch. Also nicht unbedingt, nein, ist nicht pauschal. Aber es gibt eine Generation, die wächst nicht mit Computern, nicht mit Homecomputern auf und die hat einen grundsätzlichen Vorbehalt gegenüber der Digitaltechnik. Also viel stärker als sie als irgendwie Digital Natives oder die da irgendwie reingeboren sind haben. So, und die fühlt sich auch nicht wohl mit der Aussicht, dass da die Zukunft digitaler wird, was sie ja geworden ist. Und die hätte auch gerne Gründe, warum die nicht so werden soll. Und da werden solche Angebote wie Cyberporn oder dann später auch die Computerspiele sind oder Internet macht einsam und süchtig und irgendwie verschwenden Menschen ihre Zeit, sie werden nervös und fahrig, unkonzentriert und so. All diese Gründe, Argumente, die sie auch kennen, die werden von diesen Menschen begierig aufgenommen, weil sie einen Grund daran sehen, aha, deswegen muss ich mich damit auch nicht beschäftigen. Microsoft sagt, das ist nur ein großes Telefonnetz. In Frankreich heißt es, das ist ein großes Minitel. Also es ist so unser lokales Netz. Also jeder sucht Gründe, warum er da nicht rein muss, aber alle ahnen, dass sie irgendwie doch rein müssen. Aber sie hoffen, dass es an ihnen vielleicht noch vorbeigeht. Und dieser Aufbruch ist 95, kann man sagen. Und 95 oder in den 90ern auch das große Phänomen, inzwischen ebbt es ja wieder ab, aber damit sind sie ja auch groß geworden, Pokémon. Bitte? Längst vorbei. Aber Pokémon ist in den 90ern das Riesenthema, nicht weil es Pokémon ist, sondern weil es eine Welt ist, die sich dezidiert an Kinder richtet, die aber so komplex ist, dass Erwachsene sie nicht mehr verstehen oder nicht können, aber einfach nicht wollen. Aber so durchkommerzialisiert, es gibt Filme, es gibt Zeichentrickserien, es gibt Comics, es gibt eben diese Spiele und es gibt diese Karten. Da steckt richtig Geld dahinter, sodass Kinder ja auch Unsummen da reinstecken in diese Figuren. Und das ist den Eltern genauso unheimlich wie die Computerwelt, zumal die auch verkoppelt wird. Und was wir hier haben, ist die erste Cross-Media-Franchise, die so richtig angelegt wird als, das ist Spiel, Kartenspiel, Film, Fernsehserie, alles auf einmal. Und wie gesagt, das, was Nintendo natürlich so groß hält. Also Pokémon läuft noch, aber eher in Grundschulen, wie ich das wahrnehme. Und dann, also ist ja eigentlich läuft es auf dieser Magic-Reihe, setzt sich das Kartenspiel auf, aber wird viel internationaler und viel medienübergreifender auch vermarktet. So, unsere Genres, der Horrorfilm bringt in den 90ern auch wenig Neues. Scream ist das eine, wie, ähnlich wie bei den Action, ich habe gar nicht die Jahreszahlen dazu, egal. Wie bei den Actionfilmen auch, wird der Horrorfilm selbst reflektiv. Wir haben ja so gesehen, Last Action Hero wäre so ein Film, der das Genre Actionfilm irgendwie aufgreift und der Junge, der in den Film rutscht und sagt, hey, ihr seid ja alle in dem Actionfilm, benehmt euch auch entsprechend. Also diese ganzen Tropen irgendwie auflistet. Scream ist so eine Parodie, die sich aber, also im Gegensatz, es gibt ja dann auch so echte Parodien, also Scream nimmt sich nicht als Parodie, aber er nimmt die ganzen Tropen der 80er Jahre auf, den psychopathischen Einzelkiller, die Gruppe von Teenagern, die alle nacheinander umgebracht werden. Also nimmt das alles auf und reflektiert es selber, weil diese Gruppe selber Horrorfilme mag und da auch immer voraussagt, was jetzt passiert, geh bloß nicht alleine in den Keller. Und so. Also diese ganzen Dinge werden da aufgegriffen und das Genre reflektiert sich selbst und merkt damit auch eigentlich, wir sind in dieser Erzählform in einer Sackgasse. Also das Publikum glaubt uns das selber nicht mehr, dass immer wieder das Gleiche rauskommt. Deswegen kann man es nur noch ironisch sprechen. Scream macht es witzigerweise sehr erfolgreich. Aber Horror funktioniert so nicht mehr. Und was funktionieren wird, ist The Blair Witch Project, eher gegen Ende der 90er, was sich inszeniert als Found Footage. Es war auch vermarktet, wir haben hier eine Kassette gefunden im Wald und wir bringen die mal ins Kino, weil uns das selber total verstört, was da passiert. Und wie immer, es gibt Menschen, die haben das geglaubt. Also die haben nicht gedacht, sie haben das mit einem Film zu tun, sondern mit einem Dokumentarfilm. Und waren dann entsprechend noch viel mehr verstört und hatten viel mehr Angst vor den Wäldern, weil, ich weiß nicht, ob Sie Blair Witch Project kennen, weil der Film halt als Horrorfilm deswegen so gut funktioniert, weil man eigentlich nichts sieht und nur die Panik auf den Schauspielergesichtern und natürlich diese Handkamera, die wackelige und die spezielle Bildkomposition. Aber das ist eine Form, wie man Horror unterbringt, der wiederum aktuelle Horrorspiele beeinflusst. Also es gibt, der aktuelle Trend bei Horrorspielen ist ja nicht mehr, sie haben die super Knarre und müssen sich gegen Zombies wehren, die gibt es auch, sondern sie haben gar nichts und müssen aus dem Haus raus. Und wenn sie erwischt werden von denen, dann sind sie halt gleich dran. Also insofern ist die Immersion inzwischen durch die Hilflosigkeit verstärkt und nicht dadurch, dass ihnen irgendwann die Munition ausgeht. So, das ist so der aktuelle Horrortrend und der sitzt so ein bisschen auf Blair Witch Project auf, weil die sich eben nicht verteidigen können. Sie sind im Wald, haben sich total verlaufen, haben nur diese Kamera und noch ein Zelt und ein bisschen irgendwie Ernährung und müssen sehen, dass sie da überleben gegen einen Gegner, den sie gar nicht sehen. Abenteuerfilme gehen so normal weiter. Jumanji wäre so ein Film, der jetzt auch durch seine realistische Darstellung von Tieren glänzt. Es gibt so eine Stampede, also wo so die Nashörner durch das Haus rennen. Sie finden ja ein Brettspiel, was dann aber wirklich wird. Und dann müssen sie halt in dieser Welt von Jumanji das Spiel gewinnen, weil sie ansonsten von den Nashörnern gegessen werden oder halt von den Gefahren des Dschungels erledigt werden. Und auf der anderen Seite Waterworld als Endzeitfilm, der größte Flop der Filmgeschichte. Kevin Costner stand nach Robin Hood und dem, wie hieß der Film da? Mit Whitney Houston, Bodyguard, genau. War ja irgendwie, galt er als sichere Bank, hat ein beliebig hohes Budget bekommen von mehreren 100 Millionen Dollar, was er in einen Film setzt, der total abgesoffen ist, wenn man sich dieses Wortspiel erlauben darf. Also realistisch, für uns interessant vielleicht, einerseits diese dystopische Zukunft, die man in Computerspielen häufig findet, inzwischen also eine Welt nach der Kataklypse, nachdem halt irgendwie alles zusammengebrochen ist. Und interessant, weil hier zum ersten Mal versucht wird, Wasser in 3D-Grafik umzusetzen. In manchen Szenen, die im Studio gedreht werden, und der endlose Ozean drumherum ist halt alles Computergrafik. Die ist inzwischen etabliert und wird in den 90ern in Filmen ebenso selbstverständlich eingesetzt werden, wie der Computer, das Computerspiel 3D wird. Fantasy läuft, aber wartet auf den Herrn der Ringe, kann man sagen. Also es gibt so ein paar Filme, The Mask mit Jim Carrey, wäre ein Film, auch der wieder sehr stark auf Computergrafik setzt, weil die Animation im Stil von Tex Avery halt auf dem, aus dem Computer kommt. Dragonheart sagt, wirbt von sich, wir haben einen Drachen, der hat 10-mal so viele Polygone wie der T-Rex aus Jurassic Park. Also jetzt fängt es an, dass Computergrafik ein Marketing-Argument wird. Und er sieht aus wie Sean Connery. Also sie haben Sean Connery Face-Scan gemacht und Face-Tracking, und die Mimik haben sie auf diesen Drachen gepackt und die Stimme haben sie auch noch übernommen. Ja, auch das ist ein Novum, dass man reale Schauspieler mit virtuellen Figuren koppelt und damit werben kann, dass der Drache sich benimmt wie Sean Connery und mehr Polygone hat als Jurassic Park. Und ganz interessant. Aus dem Japanischen kommt mit Prinzessin Mononoke eine ganz neue, das Studio Ghibli taucht auf dem europäischen und amerikanischen Markt auf und hält sich da bis heute. Und man weiß einfach, was aus dieser Ecke kommt. Das sind qualitativ hervorragende Animationsfilme, die sich auch nicht wie bei Disney an ein jugendliches Kinderpublikum richtet oder wie bei Pixar an beide, sondern dezidiert sagt, also wir haben Geschichten, die sind, naja, natürlich können Kinder sich das anschauen, aber die richten sich an ein älteres Publikum. Sowohl was die Charaktere angeht, als auch die Verschränkung der Handlung und der Figuren, die sind hinreichend kompliziert. Es ist eigentlich, will gar kein Kinderfilm sein, sondern richtet sich an Ältere. Hier sehen Sie noch zwei wichtige Titel, dann höre ich aber für heute auch auf. Zwei wichtige Titel aus der Computergrafik, nämlich die Invisible Visual Effects. Forrest Gump, also Tom Hanks ist Forrest Gump. Und was interessant an dem Film ja ist, man sieht so seine Lebensgeschichte, wie er durch Amerika läuft und zufällig immer in alle wesentlichen historischen Momente der seiner Zeit dann trifft. Und unten sehen Sie, wie er irgendwie Kennedy trifft im Weißen Haus und da ist er zufällig und schüttelt ihm auch die Hand und denkt die ganze Zeit, dass er eigentlich aufs Klo muss und weiß auch nicht, mit wem er es zu tun hat. Und das Spannende ist, sie haben halt alte Filmaufnahmen der Zeit genommen und dann Tom Hanks reingeschnitten, sodass auch hier der Unvorbereitete sich fragt, wie war das möglich? Tom Hanks war doch gar nicht da und wo haben Sie diese Filmaufnahmen her? Das ist ein Visual-Effekt, der eben keinen Drachen oder Raumschiffe oder Explosionen oder Roboter darstellt, sondern unsichtbar sein möchte. Genau wie ein Schweinchen namens Babe, was ein reiner Tierfilm ist. Also die Tiere sind nicht aus dem Computer, aber die Mundbewegung. Also die Tiere sprechen lippensynchron zu ihren Dialogen. Und das, also so gut kann man Tiere nicht dressieren. Das wurde gemacht, indem also viele Aufnahmen verwertet wurden und dann wurden nur die Maulbewegungen der Tiere im Computer nachgebildet und auf die fertige Footage montiert. Und auch hier stellte sich bei dem Kinobesucher die Frage, Mensch, wie haben Sie das hingekriegt, dass die Tiere so toll das mit den Lippen hinbekommen haben? Haben sie gar nicht. Mussten sie auch nicht. Und das fängt eben Mitte der 90er an, dass der Computer verschwindet oder die Computergrafik und einfach also so unsichtbar wird. Man kann den Film damit anreichern, aber der Film stellt sich nicht mehr als Visual-Effekt-Film aus. Das haben Sie heute auch. Es gibt kaum einen Film, in dem nicht irgendein Visual-Effekt drin ist. Und sei es nur, dann hat man was wegretuschiert oder man hat noch irgendwie das Haus ein bisschen angereichert, noch ein Fensterchen hier und eine Tür dort angefügt. Man kann diese Virtual Set Extension oder bei Tieraufnahmen, wenn das Tier nicht in die richtige Richtung lief, dann dreht man es einfach um im Computer. Und das geht seit den 90ern eben im Kino auch überraschend gut. So, es geht weiter in der Zeit zwischen 94 und 2000. Wir sind noch mitten in den Visual Effects. Hatte ich ja letzte Woche damit aufgehört, dass es zunehmend diese unsichtbaren Visual Effects gibt, wo die Computergrafik nicht mehr damit angibt, was sie alles Tolles kann, sondern sich dafür gratuliert, wenn sie nicht bemerkt wird. Wenn die Leute sagen, wie habt ihr denn das geschafft? Wie lange musstet ihr denn die Schweine trainieren, dass die so sauber irgendwie die Lippen oder den, das Maul bewegt haben. Das nimmt zu und wird sich damit dann auch für andere Genres öffnen, die nicht so deutlich im Fantastischen angesiedelt sind, wo man Kreaturen oder spezielle Raumschiffe braucht. Aber natürlich wird es dort auch weiterverwendet. Science Fiction hat in den 90ern so seine Hochzeiten. Also da gibt es eine Menge Titel, also sowohl aus dem Japanischen, hatte ich ja auch schon erwähnt mit Prinzessin Mononoke, dass jetzt zunehmend japanische Produktion oder chinesische Produktion dann auch, wenn sie schon zu spät kommen, dann müssen sie sich leise reinschleichen, das verlangt die Konvention. Und beschämt so tun, als wäre das alles noch. Also Science Fiction gibt es asiatische Produktionen, die im Westen wahrgenommen werden, sowohl auf, also Mangas übernehmen ja so ein bisschen die Comic-Kultur, dass sehr viele Jugendliche jetzt stärker Mangas lesen und gar nicht mehr so sehr die Walt Disney, Mickey Mouse oder die Superhelden aus Marvel und DC. Die geraten also in den 90ern so ein bisschen in die Krise, weil jetzt eher Dragon Ball oder sonstige Comics so ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken. Und damit kommen auch Titel nach Europa oder nach Amerika, die man bislang nicht wahrgenommen hat. Und es gibt entsprechend auch mehr Geld, sodass dann aufwendige Produktionen stattfinden, wie Ghost in the Shell, was einer der besseren Cyberpunk-Science-Fiction-Filme ist, in denen gerade so diese Frage des posthumanen Lebens angesprochen wird und so auf die eigentlich sehr asiatische Art dann auch diskutiert wird. In Amerika, also irgendwie wird ja diese Independence Day so ein Meilenstein deswegen sein, weil die Aliens jetzt, es gab ja E.T. und in E.T. waren die Aliens irgendwie die Lieben und das war ein Riesenbruch, als Spielberg die Tradition der sie kamen aus dem Weltraum und irgendwie brachten Ärger über die Erde Filme aus den 50ern umgedreht hat und gesagt schon in der unheimlichen Begegnung der dritten Art, Außerirdische kommen ja gar nicht nur in feindliche Absicht. So, und E.T. war dann so der Höhepunkt in den 80ern, als man gesagt, also irgendwie allen ging es so gut, man konnte das Fremde auch aufnehmen. Die Aliens stehen ja immer für das Fremde und für das Andere oder irgendwie für die Andersartige. Und lange Zeit war das Andere halt die Bedrohung. In den 80ern war das Andere jetzt plötzlich also auch etwas, was man willkommen heißen kann. Und in den 90ern kippt es dann wieder zurück. Und Independence Day ist dann ziemlich klar, nee, sie kommen dann doch, um uns wieder fertig zu machen, aber wir gewinnen. Interessanterweise ein deutscher Regisseur, der aber einen der amerikanischsten Filme der 90er irgendwie dreht, nimmt The War of the Worlds, also diesen ganz alten von H.G. Wells, diesen ganz alten Science-Fiction-Roman und taucht den so ein bisschen in neues Licht und der Virus, der hinterher alles besiegt, ist dann halt nicht eine Bakterie, sondern ein Computervirus, der auch außerirdische Raumschiffe befallen kann. Aber auf jeden Fall sieht man hier so eine Wende, dass die Außerirdischen jetzt wieder die Bösen werden und das Fremde. So, und das kann man dann in Starship Troopers, ist so ein interessanter Film von 97, der also manchmal als irgendwie so pseudofaschistisch wahrgenommen wird. Also es gibt da durchaus gespaltene Meinungen darüber. Ich führe ihn deswegen an, zum einen ist es ein alter Roman von Robert Heinlein aus den 50ern, glaube ich, oder 60ern, der hier verfilmt wird. Zum anderen ist er aber die Grundlegung für StarCraft, weil StarCraft, was ihm gleich, also ein Jahr später rauskommt, also ziemlich deutlich sich auch an der Ästhetik dieses Films orientiert. Ansonsten gibt es, wie immer, der gute Science-Fiction ist die dystopische, also die Frage, wie organisiert sich Gesellschaft. Cube ist so ein Independent-Film, sehr erfolgreich in seiner Zeit, so ein Independent-Horror-Film, der eher die Frage stellt, was machen wir, wenn mehrere Menschen auf kleinem Raum zusammen sind, die sich irgendwie da rausarbeiten müssen. Also das ist eher eine psychologische Studie in so einem Science-Fiction-Setting, ist aber selber kaum als Science-Fiction-Film zu identifizieren. Also lange Zeit ist gar nicht klar, in welcher Zeit und wann es überhaupt spielt. Fifth Element wäre so die Fortsetzung des Popcorn-Kinos in den 90ern, also so ein Luc Besson-Film, der sehr einflussreich wird, weil er einfach so formal-ästhetisch da doch sehr viel richtig macht, aber von der Geschichte halt dann doch sehr geradlinig und sehr irgendwie konventionell das erzählt. Contact hingegen stellt sich die Frage, was würde passieren, wenn man irgendwie außerirdischen Kontakt herstellt, aber sie nicht mit Raumschiffen kommen, sondern einfach erstmal Nachrichten empfangen werden. Und wie würde die Menschheit damit umgehen? und genau welche politischen und wissenschaftlichen, aber auch religiösen Auseinandersetzungen das mit sich führt. Und Gattaca, muss man sagen, ist sehr visionär. 97 ein Film, der in einer unbekannten Zukunft spielt, in der Gentechnik oder so Biotechnologien gang und gäbe sind. Also wo man einfach irgendwie, um sich zu identifizieren, morgens an der Schule müssen den Tropfen Blut abgeben und dann ist klar, sie sind sie, weil es eine kurze Gensequenzanalyse gemacht wird. Oder wenn sie irgendwie jemanden kennenlernen, den sie interessant finden, dann nimmt man mal so ein Haar mit, gibt das an so einer Analysestation ab und dann wird gesagt, ja, genetisch gutes Material, viel Glück, oder nee, meiden Sie den, der hat irgendwie eine Bluterkrankheit und das bringt nichts. Und so. Also wo viele soziale und menschliche und auch politische Entscheidungen auf Grundlage der genetischen Disposition getroffen werden und die Geschichte handelt halt von einem Gotteskind, wie es so schön heißt, also ein natürlich gezeugter Mensch mit all seinen Fehlern, der gegen die genetisch hochgezüchteten und pränatal selektierten Supertypen antreten will und der träumt davon, in den Weltraum zu fliegen, also irgendwie Astronaut zu werden, ist aber eigentlich von seiner ganzen Konstitution dafür gar nicht vorbereitet und schummelt sich rein, indem er halt irgendwie falsches genetisches Material immer verstreut, damit sie ihn alle für jemand anderen halten. Und insofern visionär, weil wir uns in diese Richtung ganz klar bewegen. Also die Gensequenzanalyse war 97 noch wirklich Zukunft. Inzwischen dauert es, glaube ich, nur noch einen Tag, das zu machen. Und die arbeiten natürlich darauf hin, dass man tatsächlich einen Tropfen Blut und dann sieht man sofort die genetischen Dispositionen. Und das ist dann die Frage bei der Pränataldiagnostik, dass man Kinder schon entweder zum Zeitpunkt der Zeugung oder kurz danach einfach screent, ob irgendwelche genetischen Defekte vorliegen während der Abtreibungszeit. Und dann geht was los, was jetzt in den Ethikräten diskutiert wird. Wollen wir so mit menschlichem Leben umgehen, dass man es als eigentlich so ein optimierbare Maschine ansieht? Und wenn mir irgendeine Gensequenz nicht gefällt, dann also raus damit, nächstes, solange bis halt die Kombination kommt, die wir wollen. Und im nächsten Schritt kann man sich das dann in so ein Menü zusammenklicken, wie in diesen Rollenspielen, also die Haarfarbe und die Augenfarbe bitte. Und irgend so ein Automat setzt einem dann die richtige Gensequenz hin. Daran wird ja geforscht. Ist ja nicht so, dass, also mit Schafen und Fröschen kann man das ja schon machen. Und es dauert nicht mehr lange, bis man das auch mit Menschen machen kann. Und wie sich die Gesellschaft dann entwickelt, das ist die Aufgabe eigentlich von Science Fiction, das vorwegzunehmen. Denn bis der Ethikrat, die können ja immer nur hinterherkehren, aber Science Fiction kann sowas vorwegnehmen und sich Fragen stellen, bevor sie umgesetzt werden. Und da muss man sagen, 97, das ist jetzt 17 Jahre her, das ist wirklich sehr früh gewesen. Und man sieht aber, in welche Richtung, also die ist auch nicht so eine völlig absurde Science Fiction mit Warp-Antrieben und Aliens und so, sondern das ist so eine Science-Fiction, da kann man sich vorstellen, dass es tatsächlich in die Richtung sich entwickelt und wie sich eine Gesellschaft organisiert, kann man halt im Science-Fiction gut durchspielen. Ja, und ansonsten Science-Fiction, also die großen Franchises, die auch entsprechend in die popkulturellen Olymps aufgestiegen sind, ist einerseits Star Trek, der Generationenwechsel, zumindest im Kino, im Fernsehen ja schon länger vollzogen. Also in The Generations 94 wird die Kommandobrücke jetzt offiziell von Kirk an Picard übergeben. Und auch da muss man sagen, Star Trek ist lange Zeit die letzte Utopie gewesen. Also die letzte Vorstellung einer Menschheit, die irgendwann sagt, ach, diese materiellen Probleme und diese ganzen Konflikte da zwischen den Völkern, das haben wir alles beigelegt, weil es wichtigere Dinge gibt, die wir anpacken müssen. Das war in den 60ern, war das ganz großartig. Dann gab es in der Zwischenzeit durchaus andere Visionen. Aber Star Trek hat lange Zeit hochgehalten, diesen Fortschrittsglauben. Und mit genügend guter Technik wird es der Menschheit auch langfristig besser gehen. Das haben andere Science-Fiction-Visionen schon lange aufgegeben. Star Trek hält es bis zur 11. Sendung dann durch. Und irgendwie derzeit gibt es halt so ein Reboot, aber so richtig kommt er nicht in die Gänge. Also es gibt keine Fernsehserie, die daraus kommt. Also ob Star Trek jetzt auch noch die nächste Generation, also das nächste Jahrtausend wirklich mitmacht, werden wir sehen. Was jetzt klar ist, was weitergeht, ist Star Wars. Hier gab es erstmal die Prequels. Auch das ist filmgeschichtlich nicht ganz neu, aber war also in diesem Blockbuster-Format dann schon mal ungewöhnlich, dass man sich nicht die Frage stellen muss, wie geht die Geschichte eigentlich weiter, sondern was kommt eigentlich davor in der Geschichte. Und 99 kommt dann Episode 1. Mit dem bekannten Handlungsverlauf. den ich jetzt nicht referiere. Und jetzt wissen wir, nachdem Disney das gekauft hat, es kommt demnächst Teil 7, 8, 9, 10 und jedes Jahr oder alle zwei Jahre wird jetzt diese Franchise irgendwie ausgewrungen, bis auch der letzte Fan keine Lust mehr darauf hat. Aber ein paar Jahre wird das sicherlich noch laufen.
Was ist das?
Achso, und dann kommt ab 95 der Cyberpunk-Film. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, 1995 eröffnet sich das National Science Foundation Net und das Internet wird kommerzialisiert. Also es gibt jetzt Provider, die dem Endkunden am Telefon, also dem Telefonkunden anbieten, auch dieses neue Internet zu nutzen. Mit sagenhaften irgendwie 19 Kilobyte oder so. Also das ist verblüffend wenig. Die kennen vielleicht noch diese pfeifenden Modems aus den 90ern. Also da dauerte so ein Bild schon länger, aber es fängt an, so it begins. Und natürlich stürzt sich die Weltöffentlichkeit, die Feuilletons, aber auch die Filmemacher, die Romanciers, sie alle stürzen sich auf diese neue Welt, die sich da auftut. Allen war klar, 95, in spätestens 5 Jahren sind wir alle im Cyberspace umgezogen. Das war ausgemachte Sache. Und da entdeckte man jetzt die Autoren aus den 80ern, die Science Fiction nämlich, William Gibson vor allem, mit seinen Visionen, wie so eine Welt im Cyberspace aussieht. Man nannte das auch gleich Cyberspace. Also Cyber, werden Sie wissen, ist ja so ein Wort aus den 90ern, genau wie dieses Ad-Zeichen. Da gab es dann Cafés, die hatten sich Planet genannt, mit Ad und Net am Ende und so. Überhaupt Cyber ist so ein typischer Begriff. In den 90ern war das total cool. Da war alles, was Cyber ist, war irgendwie der Blick in die Zukunft. Heute ist Cyber so was Klebriges 90er. Also man würde sich kaum noch irgendwie, das ist irgendwie, wir machen hier so Cybertechnik, das ist echt peinlich, so wie Spielhalle 2000, das war 98, hatte das noch was. Heute sind alle Spielhallen 2000 irgendwie altbacken, wieso auch. So, 95 war aber klar, der Cyberspace kommt und natürlich nimmt sich die Science Fiction dem Thema an, so etwas weniger Science Fiction wie in The Net, also wo Sandra Bullock völlig fehlbesetzt eine so ein bisschen exzentrische Hackerin ist, die keine Sozialkontakte hat, so eine Frau, sonst ist sie immer irgendwie everyone's darling und hier ist sie plötzlich so eine, die keiner kennt und kaum einer mag, Hackerin. Anyway, aber die Story ist, dass sie halt irgendwie den Zugang zu Rechnernetzen findet und dann tatsächlich gejagt wird, weil das wiederum für Geheimdienste und natürlich die großen bösen Konzerne da im Weg steht. Das ist noch nicht so richtig Cyberspace, aber es deutet darauf hin, dass Identitäten, also sowas wie soziale oder berufliche Identität, ganz wesentlich digitalisiert sind. Und wenn man die manipuliert, Krankenakten, Berufswege, Führungszeugnisse der Polizei, wer die zu manipulieren versteht, der hat halt einen erheblichen Einfluss auf ein Leben. Eher Science Fiction ist dann sowas wie Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves, der sich hier als dann irgendwie auch Superhacker fehlbesetzt profiliert. Auch der, also durch die Matrix hat er es dann irgendwie verfestigt, aber passt nicht so richtig in diese Rolle. Aber auch hier ist die Story tatsächlich, dass jemand, da auch wirklich, ist eine Story von William Gibson, in diesen Cyberspace reingeht, über eine spezielle Brille mit so Datenhandschuhen und alle Informationen direkt über eine Schnittstelle in sein Gehirn irgendwie ziehen kann. Und er ist auch so ein Datentransporteur, der mehrere Gigabyte in seinem Hirn lagern kann. Unvorstellbare Größe, also das, was sie so auf ihrem Handy heute unterbringen. Dafür braucht er sein ganzes Gehirn. Das war halt, 95 war das unvorstellbar, dass man mal irgendwann Gigabytes transportiert. Oder vielleicht sogar Terabytes, wer weiß das schon. Aber so auf jeden Fall Größenordnungen, die damals unvorstellbar waren. Und das ist so ein bisschen die Handlung. Und dann gibt es Strange Days. Da werden wenn Erinnerungen, die kann man aufzeichnen, auch wieder Hirnaufnahmen der Hirnwellen. Und die werden gedealt, also so Träume anderer Menschen. Und auch da, also das Grundthema dieser ganzen Filme ist die Frage, was ist der Mensch? Und wie stellt sich der Mensch im Digitalen dar und ab wann weiß man nicht mehr, was ist real und was ist irgendwie virtuell oder was bin ich und was sind die anderen. Der Lawnmower Man ist so ein Film von eigentlich Stephen King, eine Geschichte von Stephen King, ganz wenig Cyberspace, aber in diesem Science-Fiction-Film findet das wesentliche Showdown dann auch im virtuellen Computer statt. Und Lawnmower Man 2, dann gleich Beyond Cyberspace, die große Fortsetzung. Aber auch so Dinge wie The Truman Show, die jetzt gar nicht cybermäßig drauf sind, stellen die Frage, was ist eigentlich medial konstruiert, was ist echt. Es greift dieses Reality-TV auf. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Wenn nicht, sollten Sie ihn auf jeden Fall anschauen. Gerade aus Sicht der Medienwissenschaft ist der auf vielen Ebenen interessant. Aber auch hier geht es um die Frage, was macht eigentlich ein Menschenleben aus und was ist realer? Die Fernsehsendung über ein Leben oder das Leben selber, das Leben außerhalb der Sendung, das Leben innerhalb der Sendung. Interessante Fragen werden hier gestellt. Existenz greift das Thema für Computerspiele auf. Also es sind so immersive Spiele, dass sie überhaupt nicht mehr unterscheiden können. Und der Film kann das sehr schön machen, wenn Sie im Film sagen, hochimmersive Virtual Reality, dann filmen Sie einfach und legen noch einen Grünfilter drüber, aber Sie können sagen, die Grafik ist so toll, man kann die gar nicht von dem anderen unterscheiden, weil man ja keine Grafik nimmt, sondern einfach Filmaufnahmen. Das wird ja auch gemacht von David Cronenberg, der sich ja immer schon die Frage gestellt hat, wo eigentlich die Grenzen des Menschen liegen und ab wann die überschritten werden. The 13th Floor ist ein Remake von Der Welt am Draht, ein Film aus den 60ern, der genau die gleichen Fragen stellt, auch hier, wo ist der Unterschied zwischen Realität und Virtualität und ab wann ist eigentlich das Virtuelle attraktiver als das Echte. Die große Angst, die sich in all diesen Filmen niederschlägt, war, wenn wir jetzt alle in den Cyberspace umziehen, und das ist ja klar, dass wir das tun, woher wissen wir dann eigentlich noch zu schätzen, was die echte Welt ausmacht? Und verlieren wir nicht unsere Menschlichkeit dadurch, dass wir jetzt alle demnächst umziehen? Diese große Sorge trieb viele Menschen um. Interessanterweise viel mehr als die, die meinten, nein, es wird alles toll. Aber man bediente einen Markt, wie immer Science Fiction das ja auch gut kann, einen Markt an Ängsten und Vorbehalten einer Generation, die sagt, also ich hoffe, da muss ich nicht mehr mitmachen. Und eigentlich ist mir dieses ganze Digitale jetzt schon zu viel. Und wie wird das erst, wenn wir das alle erst irgendwie mit den Datenhelmen und den Brillen und den Handschuhen haben? Es kam dann alles anders, 6 oder 7 Jahre später, aber das war halt Mitte der 90er noch nicht so ganz klar. Gerade wenn man technisch irgendwie vorne war, das war die Dotcom-Blase, die größten Umsätze wurden halt über solche Firmen gemacht, AOL kauft Time Warner auf, also eine alte Traditionsmedienfirma wird von so einem Internetprovider übernommen, weil da das Geld saß und da, wo das Geld sitzt, vermutet die Kultur, sitzt auch die Bedeutung oder vermutet ein Teil der Gesellschaft und ängstigt sich, oh Gott, wenn das die Zukunft ist, da will ich gar nicht dabei sein und die Filme reagieren auf das entsprechend. Und es kulminiert, kann man sagen, in The Matrix, was gleichzeitig aufgreift in den Umstand, dass Hongkong jetzt plötzlich zu China fällt, also Hongkong wird, England gibt Hongkong ab, an China zurück, war mal lange Zeit war es so eine Kolonie, kann man sagen, innerhalb des chinesischen Territoriums. Es geht an China zurück und viele haben Angst, also die das liberale Hongkong gewohnt waren, dass es jetzt chinesische Zustände annimmt und verlassen Hongkong, darunter einige Filmemacher und die bringen den fernöstlichen Kampfstil oder die fernöstliche Filmästhetik mit nach Hollywood. Und Hollywood reagiert entsprechend, so Jet Li und John Woo, und das sind solche Regisseure, die so ein bisschen die alten Actionfilme ablösen. Also Schwarzenegger und Stallone sind jetzt vorbei und so diese Lone Soldiers, die irgendwie noch das Vietnam-Trauma aufarbeiten müssen, das ist vorbei und jetzt kommen halt so diese smarteren, hipperen Trendoids, diese Cyberpunks, wie sie halt auch genannt werden, so mit den schwarzen Lederjacken oder schwarzen Jacken und coolen Brillen und so. Und das taucht alles in The Matrix auf. Im Grunde genommen die gesamte Thematik, die bis dahin aufgelaufen ist, Identität, Realität, wird hier verarbeitet und das noch mit Kung Fu vermischt. Und noch eine neue Ästhetik, diese Bullet-Time-Kamera, also die Kamera, die es schafft, das Bild einzufrieren und dennoch eine Kamerabewegung hinzukriegen, wo man sich gefragt hat, wie ist das möglich? Das kann eigentlich doch nur die Computergrafik. Naja, es ist möglich, indem man 80 Kameras aufbaut und die so synchronisiert, dass sie ungefähr oder mit so einer hohen Bildframerate aufnehmen lässt, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir von der Sekunde 17, nehmen wir aus allen Kameras das Bild und dann kann ich das gesamte Bild drehen. Also so das amerikanische, die amerikanische Technik, wenn ich eine Lösung suche, dann packe ich einfach mehr Technik drauf oder mehr Ressourcen und dann kriegen wir das schon hin. Und das wurde ganz schnell zur Trope und zum Klischee und wird jetzt gerne zitiert, aber jeder weiß, es kommt aus The Matrix. Ein toller Film, schade, dass es nie eine Fortsetzung gegeben hat. So, dann Tom Cruise, Vanilla Sky ist ein Remake eines spanischen Films. Auch da geht es um einen Menschen, der hat einen schweren Unfall. Tom Cruise spielt ja eigentlich immer nur noch Menschen, die nicht so schön sind. Also, weil er zu schön ist und irgendwie damit nicht klarkommt, spielt er immer also irgendwie Leute, die sich verstecken, verhüllen oder irgendwie, also er hat einen schweren Unfall und eine Gesichtsentstellung und kommt damit nicht klar, war vorher halt so ein smarter, cooler und ist er es jetzt nicht mehr und der erkauft sich im Grunde genommen sein altes Leben über so eine Virtual Reality, in der er sich dann auch verliert und dann ist auch hier wieder die Frage, was ist eigentlich realer und was ist irrealer. Auch das läuft gar nicht so sehr über die Technik, sondern wieder über die Frage, wie gehen Menschen damit um, die den Bezug zur Realität verlieren. So, und auf der anderen Seite haben wir Filme, die mal wieder zementieren, dass Computerspiele und Filme einfach wie Öl und Wasser sind. Also Computerspieladaptionen von Filmen ist billige Shovelware, was auch daran liegt, dass sie immer zum Filmstart, so ein bisschen wie die Musik auch, die Musik hat dann 3 Wochen, um zu komponieren und einzugespielt zu werden. Deswegen ist Filmmusik häufig sehr klischeeisiert, dass man einfach muss schnell große Mengen produzieren. Und ungefähr in der Zeit geht dann auch die Spieleproduktion los, vielleicht einen Monat vorher, sodass auch die Spiele zu Filmen ja immer relativ Standard, irgendwelche blöden Jump-and-Runs sind, wo man halt noch die Assets der Filmgrafik reinsetzt. Aber Innovation ist da nicht zu erwarten. Und hier zementieren die Filme, dass sie auch mit Spielen nicht umgehen können. Wir hatten schon Super Mario Bros., also einen der schlechtesten Filme aller Zeiten. Zumindest sagt Danny DeVito, dass der Tiefpunkt seiner Karriere war dieser Film. Und Jean-Claude Van Damme, naja, der hat schon andere Tiefpunkte erlebt. Aber Street Fighter war sicherlich auch nicht der Höhepunkt seiner Karriere. Und was man nimmt, sind eben diese Fighting Games, Street Fighter und Mortal Kombat. Das ist so der Actionfilm, den man vorher kannte, so ein bisschen fernöstlich inspiriert. Van Damme kann ja eben nicht nur boxen, sondern auch so richtig die großen Tritte. Und man nimmt ein Spiel, was keine Story hat, und packt das in einen Film, der keine Story braucht, und macht halt so einen Martial-Arts-Film. Und Wing Commander versucht, diese Franchise, die sich ja wiederum aus Star Wars inspiriert und auch irgendwie Mark Hamill ja auch übernommen hat, als einen der Helden. In Wing Commander hatte ich ihn ja schon gezeigt, so in den 90ern, als mit dem CD dann auch so diese Real-Life-Cinema-Sequenzen reinkamen. Und das wird jetzt wiederum neu verfilmt. Also das ist so intertransmedial schon in der dritten Ableitung. Man nimmt einen Film, der inspiriert ein Spiel, indem er auch die Schauspieler übernimmt, und das wiederum wird verfilmt und ist natürlich irgendwie ziemlich deutlich an Star Wars und Buck Rogers und diesen also Weltraum-Western orientiert, ja, aber ist dann im Prinzip einmal durch ein anderes Medium gelaufen. Also das macht es interessant aus medienwissenschaftlicher Sicht, wie so intermediale Referenzen sich durch einmal Spiel und zurück also wieder darstellen, aber als Film selber ist er doch eher uninteressant. Dann sehr wirkmächtig, vielleicht ohne dass man es genau weiß, ist The Game von David Fincher, der selber ja auch ein spannender Regisseur ist, weil auch er so die Ränder der Stadt oder die Ränder des Menschen erforscht in seinen Filmen, also so in Fight Club würde das ja dann auch ausloten. Und in The Game ist Michael Douglas in ein Spiel, dem er so einwilligt, ja, ich mach mal mit. Und das ist diesmal kein Cyberspace, sondern so ein sogenanntes Augmented Reality Game, aber den Namen gab es damals kaum. Also ein Spiel, was dann so mit Schauspielern und gemieteten Räumen und irgendwie, also wird so eine eigentlich surreale Welt aufgebaut, und er entdeckt, dass er Teil von einer großen Verschwörung ist und versucht aus dem Spiel auszusteigen, merkt aber, dass die Firma sich auflöst. Und auch hier wird wieder mit, das sieht man schon an dem Bild, dieser Bruch der Wirklichkeit und diese vielen Facetten, in die seine Welt irgendwie zerfällt. Bis es dann auch so ein Mind-Twisting, den ich Ihnen jetzt nicht auflöse, ein Ende gibt. Also ein spannender Film durchaus, der das Thema Spiel mal sinnvoll aufgreift und nicht versucht, wir nehmen das Schlechteste, was Spiele haben, nämlich die Story in der Zeit, und machen daraus einen Film, in dem wir dann das andere, was Spiele vielleicht vernünftig hinkriegen, so die Action-Sequenzen verfilmen. Also das funktioniert halt nicht. Was die sagen, wir nehmen die Struktur von Spielen, so diese symbolische Kunstwelt, die sich vielleicht auch über die richtige Welt legt und in der zu handeln gar nicht so leicht ist, weil man nicht mehr weiß, handle ich jetzt in der Spielwelt und in der echten Welt. Und daraus wird dieser Film gemacht. Und der inspiriert seinerseits das ganze Genre der Pervasive Games, also Spiele, die im Stadtraum oder die in der echten Welt spielen. Das gibt es. Inzwischen gibt es häufiger, weil sie über die Handys die Möglichkeit haben, die Spielwelt mit sich rumzutragen. Also da gibt es einige Spiele, die so gerade über GPS-Koordinaten dann laufen, wo sie dann mit GPS Schätze suchen oder mit GPS Pac-Man spielen oder irgendeine Form von Schnitzeljagd. Das gab es in den 90ern noch nicht, also wurde das alles viel, also es gab es, aber nicht im zivilen Bereich. Und das wurde dann halt anders inszeniert. Man muss sich auch nicht fragen, wie viele Ressourcen würden verwendet, um so ein Spiel zu machen. Aber es inspiriert, das wäre eine eigene Vorlesung, es inspiriert halt diese Pervasive Games, also Spiele, die in der Welt des Spielers spielen und nicht in der ganz klaren virtuellen Welt am Computer oder über irgendwelche Brillen. Was passiert medientechnisch in der Zeit? Naja, wie gesagt, do you have a 14.4 or 28.8 Modem, also AOL 95, geht an den Start mit also America Online gegen CompuServe. America Online wird sich deswegen durchsetzen, weil sie einige Jahre später die Flatrate in Europa anbieten. Also in Amerika waren Ortsgespräche immer kostenlos, in Deutschland nicht oder in Europa. Das war das alte Postmonopol des Staates und die hatten keinen Grund, das irgendwie billiger zu machen, weil sie ja eh die einzigen Anbieter waren. So deswegen konnte man auch für Ortsgespräche mal so 20 Cent nehmen pro Minute oder so, kein Problem. So deswegen waren, also das Internet in Europa ging ein bisschen langsamer los, bis dann AOL kam und sagte, hey, wir bieten euch eine Flatrate an. Für 40 D-Mark damals konnte man halt so lange im Netz sein, wie man wollte. Und wer Flatrate sagt, meint Standleitung. Also die Leute haben halt dann den ganzen Tag im Internet und das hat AOL in Schwierigkeiten gebracht, aber dieser Firma ging es so gut, dass sie das tatsächlich auch schultern konnte. Der Telefonmarkt liberalisierte sich und plötzlich fielen die Preise und damit auch die Möglichkeit, ins Internet zu kommen. Der Netscape Navigator, das war ja, das ging 95 gegen Netscape an die Börse. Das ist ja das Tor zum Internet, war ja lange Zeit der Browser. Ist es bis heute immer noch, aber es gibt alternative Programme. Und der Navigator war der erste Browser, den man kostenlos runterladen konnte, aber als Firma konnte man die entsprechenden Pro-Editionen dann kaufen. Ging an die Börse 95 und man dachte lange Zeit, dass das Internet, bis Microsoft zwei Jahre später den Browserkrieg auslöste. 95 ging auch Yahoo an die Börse, die erste Suchmaschine. Nicht die erste, aber die Suchmaschine, die sagt, wir kennen das Internet, weil wir einen Heer von Redakteuren haben, die schauen den ganzen Tag tolle Webseiten an und wir listen die dann auf. Das wurde dann später durch Alta Vista und dann durch Google übernommen, die sagen, ach, vergesst das mit den Redakteuren, es gibt so viele Seiten, das kriegen die nie hin. Und Yahoo hatte auch irgendwie zu den besten Zeiten dann so 2% des Internets in seinem Index, während Google behauptet, also wir haben deutlich mehr. Und also inzwischen ist es ja so, dass der EU-Gerichtshof sagt, wenn ihr eine Information loswerden wollt, nehmt sie einfach aus dem Google-Index. Ist egal, die gibt es irgendwo, aber die findet ja keiner mehr. Und eigentlich ist Google inzwischen der wichtigere Zugang zum Internet als das Internet selber. Und das war zu Yahoos Zeiten noch der Anspruch. Also wir indizieren das Internet und es war auch lange Zeit eine sehr erfolgreiche Maschine. 95 kommt Java als Programmiersprache auf den Markt. Was deswegen interessant ist, zum einen ist es plattformübergreifend, also in Java können Sie write once, run everywhere, war zumindest das Mantra. Sie schreiben es einmal und dann läuft es auf Macintosh-Rechnern, dann läuft es auf Windows-Rechnern, auf Unix-Rechnern und später auch auf Telefonen. Und Java wird die Plattform sein, mit der sehr viele Computerspiele auf Telefonen, zumindest Anfang der 2000er, entstehen. Lange Zeit, bis dann die Smartphones kommen und inzwischen sind Smartphones eigentlich tragbare Computer, und die haben auch andere Sprachen. Aber Java ist für die Mobile Computing Zeit ist dies sehr wichtig als Sprache. Inzwischen völlig überladen und also es gibt inzwischen andere Alternativen, die das gleiche Prinzip fahren, also auch diesen plattformübergreifend, aber brauchen nicht so einen riesen Overhead. Aber man muss sagen, die Sprache gibt es seit fast 20 Jahren und die gibt es immer noch. Das können nicht alle Sprachen von sich behaupten. Flash zum Beispiel. Flash entsteht 97. von Macromedia, später von Adobe und wird die Plattform sein für Webspiele. Also alles, was in so einem Browser läuft, wird lange Zeit über Flash realisiert und Flash hat, im Grunde genommen war das Standard, bis Steve Jobs sagt, auf mein iPhone kommt das nicht. Das frisst zu viele Ressourcen, leert den Akku zu schnell und ist insgesamt schlampig programmiert. Adobe, die das dann inzwischen gekauft haben, wehren sich dagegen, schaffen es aber auch nicht, Apple davon zu überzeugen und da das iPhone diesen großen Marktanteil hat, verschwindet Flash, kann man sagen, in der Versenkung. Und ich glaube, auch auf Android-Phones läuft es nicht. Also es ist, inzwischen gibt es gute Alternativen zu Flash und es gibt noch Webseiten, die damit arbeiten, aber es war in den 90ern die Alternativlosigkeit dazu, wie man bewegliche Webseiten, interaktive Webanwendungen bauen kann. Und Sie müssen sich ja vorstellen, 95 wird das Internet kommerziell, erst dann entdeckt die Menschheit das Web und alles, ich glaube, die Web, also die Internetpopulation verdoppelt sich jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre. Also alle anderthalb Jahre kennt die Hälfte der Leute noch nichts von dem, was vorher da war. Und das geht bis 2005, geht das so weiter. Inzwischen ist es relativ stabil, aber das ist diese typische S-Kurve. Am Anfang passiert wenig, dann geht es plötzlich ganz schnell und nach oben schwenkt es dann ein und wird irgendwie normal und jetzt kämpft man so um die Letzten. Beziehungsweise die Letzten, die wollen auch nicht mehr, die sterben langsam aus, weil es vor allem eine Altersfrage ist. Und die Älteren sagen, da mache ich nicht mehr mit. So, So, und manche aber dann doch schon, weil dann gibt's halt, dann können sie mit den Enkeln reden und das ist dann doch ganz spannend. Also es gibt so ein paar Non-Liner, aber es werden immer weniger. Und wir sind hier aber in dieser Zeit noch am Anstieg dieser Kurve. Da haben viele Angst, die brauchen diese dystopischen Filme, die ihnen sagen, es wird alles schrecklich. Ja, ich habe es immer gewusst. Aber es gibt natürlich auch Hoffnung und es gibt Techniken, in die die Hoffnung gesetzt wird. Und Java und Flash sind zwei davon. 1995 kommt die DVD als Ablösung der VHS-Kassette, als normale Weiterentwicklung der CD, also das Format bleibt gleich, also die Größe bleibt gleich, die Scheibe und so, die Lesegeräte auch. Es entsteht die Verwechslung, was ist eine DVD, was ist eine CD, also viele nennen das alles CDs, weil es halt diese Scheibe ist. Es passen Filme drauf, die Unterhaltungsindustrie will nicht wieder den Fehler machen wie bei der CD, dass sie das Rohmaterial dem Kunden gibt. Das ist ja das Problem der CD, man kann sie einfach kopieren und man hat sie auch noch in der besten Qualität. Bei DVDs ist es schon komprimiert und zwar gar nicht so gut komprimiert, was man halt 95 konnte. Und es ist mehrfach über mehrere Layer geschützt, dass man es niemals kopieren kann, dass ein Europäer keine amerikanischen Filme gucken kann, dass man auch nicht die Werbung überspringt, die am Anfang so wichtig ist und dass man nicht schnell ins Menü kommt. All das wird einem hier abgenommen und Technik, also hier ist dann klar, hier beginnt der Kampf der Unterhaltungsindustrie gegen ihre Kunden. Wir wissen, dass ihr das nicht wollt, aber wir machen es trotzdem, weil wir es können und ihr nicht. Badge, das ist die DVD, kann man sagen. Und die Kunden reagieren entsprechend. Also ist ein eigener Vortrag, der Niedergang des DVD-Kopierschutzes. Aber das fängt hier halt an. Und viel schneller als bei der CD kommt sofort die DVD-ROM auf den Markt. Also 2 Jahre später ist Riven das Sequel to Myst. Und Myst war, da komme ich gleich noch drauf, wirklich das erfolgreichste Spiel aller Zeiten bis The Sims 2001. Und das war so erfolgreich, dass der Nachfolger halt auf dieses moderne Medium DVD-ROM setzen konnte. Und jetzt also deutlich mehr Filme, immersive 3D-Welten und all das mitliefern kann. Ab 95 kommt Microsoft und sagt, irgendwie ist das ja blöde, dass die Konsolen so tolle Spiele machen, weil sie so schöne Farben und so viel Musik haben und so. Und wir haben mit dem PC eine viel stärkere Maschine, aber die Spiele irgendwie werden da kaum entwickelt, weil sich Windows und DOS dafür nicht so eignet. Also schreiben sie mit DirectX eine Schnittstelle, um Spieleentwicklern einen direkten Zugang zur Hardware zu ermöglichen. Und seitdem kann man sagen, die PC-Spiele messen sich an der DirectX-Generation. Also die erste Generation ist sowas wie Lego Island. Road Dash wäre ein typisches DirectX 2.0-Spiel, Destiny 2 DirectX 3.0. Und man kann das jetzt wieder irgendwie an der Grafik festmachen. Dann kommen Schatten dazu, Texturen, und die werden besser. Und also diese ganzen spielästhetischen Merkmale der Grafik, die ich mit Ihnen ja schon durchgegangen bin, kann man jetzt an die einzelnen DirectX-Generationen heften. Das will ich gar nicht tun. Aber bis inzwischen sind wir bei DirectX 11 und ich glaube, Microsoft hat irgendwann gesagt, jetzt reicht, keine Lust mehr. Aber wahrscheinlich kommen sie dann doch wieder raus, wenn dann also nach Subsurface Scattering und Tessellation und so diese modernen Merkmale, wenn das nächste kommt, irgendwann muss halt das neue DirectX raus. Und wegen DirectX heißt die Xbox auch Xbox, weil da halt DirectX drauf lief. Dann gibt es die 3D-Effects, also immer was mit X ist, ist erstmal cool, also 3D-Effects. Die Voodoo-Graphics-Karte, die hatte ich Ihnen schon mal vorgestellt, weil Tomb Raider damit so viel glatter aussah als ohne. Das Anti-Aliasing beginnt hier, Sie sehen hier auch Quake links, Quake rechts. Das rechte ist ein bisschen unschärfer, aber dafür deutlich gefälliger, weil es keine diese Kanten mehr gibt an den Rändern. Und jetzt fängt es an, ab 96, dass die Grafikkarte große Aufgaben der Bilderzeugung übernimmt, inzwischen selbstständige Computer sind mit 1000 Kernen, die halt ganz spezialisierte Grafikberechnungen ausführen kann und dass man inzwischen kaum noch Spiele spielen kann ohne eine spezielle Grafikkarte, aber es gibt ja auch keine Computer mehr ohne spezielle Grafikkarte. Das fängt aber 96 an. Bis dahin haben alle Spiele im Grunde genommen nur den einen Prozessor gehabt, um die gesamte Spiellogik und die Grafik zu berechnen. Und das hört hier auf. Also mit der Voodoo Graphics fängt eine Zeit an, in der Grafikkarten sagen, okay, wir kümmern uns darum, mach du mal deine KI und Physik. Wobei Physik übernehmen sie inzwischen auch. Wir kümmern uns um die Ausgabe der Bilder. Und jetzt einige der Spiele von 94. Homecomputer kann man sagen, 94 ist vorbei. Es gibt noch, also auch das ist ja nicht mehr 94. Dune 2 hatte ich, glaube ich, in der letzten Vorlesung gar nicht drin. Es ist der Ursprung des Echtzeit-Strategiespiels, eben wie StarCraft und WarCraft und diese Spiele. Das taucht noch auf dem Amiga zuerst auf und wird dann portiert, aber der Einfluss der Homecomputer auf die Computerspielgeschichte ist praktisch null. Und die Geräte verschwinden auch, weil die PCs das komplett übernehmen. Die werden multimediatauglich und die Homecomputer ist ein klares Relikt aus den 80ern. Die vierte Generation der Konsolen, die ja auch die Zeiteinteilung dieser Vorlesung irgendwie angeben, erscheint, also vierte Generation heißt jetzt 16-Bit, das sehen Sie vielleicht, dass es 16 Beinchen gibt auf diesen Prozessoren. Also die Super Nintendo Entertainment System steht eigentlich gegen das Master System von Sega. Und die SNES ist sehr erfolgreich in ihrer Zeit. So da gibt es auch die Wii, also als große erfolgreiche, nee, nicht die letzte, Sega war irgendwie das letzte erfolgreiche, waren irgendwie in den 90ern. Und was dieses Nintendo Entertainment System schafft, ist über so einen speziellen Mathematical Argonaut Rotation I.O., also den Mario-Chip, also ein Super-Effects-Grafik-Chip, der ermöglicht es, 3D-Grafiken unterzubringen. Und das ist vielleicht das Merkmal der Computerspiele der 90er, ist 3D-Grafik. Der Übergang, der allmähliche Übergang von diesem Pseudo-3D oder 2,5D über Parallax-Scrolling und isometrische Darstellung und so, der Übergang zur polygonbasierten 3D-Welt. Star Fox von 93 ist da so das Flaggschiff, was zwar aus heutiger Sicht miserable Grafik hat, aber für seine Zeit war das ungewöhnlich gut. Also viel besser als diese Sprite-Scaling-Dinger, dass wir jetzt mit Polygonen arbeiten. Und damit das, was wir in der Arcade ja schon hatten. Aber jetzt kommen die Konsolen allmählich auf die Qualität der Arcade-Machines. Und andere Spiele, wie Nintendo das ja bis heute macht, es lebt halt von seinen Franchises wie Super Mario World oder Yoshi, also diese ganzen Spin-Offs und Mario. Nee, Kart kommt ja erst später. Also das ist so die SNES als vierte Generation. Die Impulse kommen im Wesentlichen noch von der Arcade, also auch hier 3D, Virtual Racer, Virtual Fighter, die Dinge schon mal gezeigt bei dieser 3D-Kamera. Also man sieht hier den Wunsch, das ist auch noch von 92, 93, wir sehen den Wunsch in diese 3D-Welt, wir nehmen grafische Einbuße in Kauf, es wird viel geringer als das, was man mit Sprites erreichen kann, also mit Bildern, aber dafür haben wir jetzt die freie Kameraeinstellung. Und diese Virtual-Reihe wird also gerade in den 90ern die Arcade so ein bisschen beeinflussen, weil also die nächste Generation konnte dann schon mehr Polygone und dann texturierte Polygone und all das beginnt hier halt. Virtual Cop ist ein Ego-Shooter, der den Namen richtig verdient, weil man nicht mit einem Controller zielt, sondern mit einer richtigen Lightgun. Also das ist auch nur in Arcades möglich, da werfen sie halt ihr Geld rein und müssen dann mit dieser Pistole auf den Bildschirm zielen und dann irgendwelche Leute erschießen. Aus heutiger Sicht, also in Amerika natürlich kein Problem, aber in Europa aus heutiger Sicht undenkbar, wo es ja schon Probleme gibt, überhaupt auf Personen zu schießen in Spielen, kann man zumindest sagen, aber was lernen Leute? Die lernen halt Hand-Auge-Koordination, den Controller zu bedienen, aber hier hat man richtig die Waffe in der Hand. Das gibt es immer noch, also sie können immer noch zu Konsolen irgendwelche Waffenattrappen kaufen, in denen sie den Controller einbetten, aber es wird nicht mehr beworben. Dafür ist die Diskussion zu aufgeheizt. 94 interessanterweise noch nicht so, weil man Computerspielen noch gar nicht so viel schädliche Wirkung zugemessen hat. Eher so, also das ist zu viel Gewaltdarstellung für Kinder, aber sowas hätten Kinder sowieso nie bekommen. Also das ist so ein typisch amerikanisches Spiel. Was dann verboten wurde, auch in Europa, ist die House of the Dead, wo sie auch mit Lightguns dann auf Zombies schießen. Das ist schon wegen seiner expliziten Darstellung in Europa dann beschlagnahmt. Also bis heute ist es verboten, weil es noch diese 20-Jahres-Frist noch nicht überschritten hat. Die House of the Dead wird aber relativ wirkmächtig sein, so ein Rail-Shooter, also sie laufen einfach durch und müssen auf alles ballern, was es geht, so als Spiel schon sehr reduziert auf das, was Spiele sollen, ist einfach nur so ein, im Grunde was so ein Kirmes-Schießen auch macht, aber halt mit realistischerer Grafik. Sega Rally, also Rennspiel ist Sega Rally Championship von 95, das bemüht sich, was Arcade halt weiterhin kann, die Immersion zu erhöhen. Wir haben hier so eine 3D-Grafik, die anfängt, allerdings so eine Mischung aus Sprite-Scaling und Polygondarstellung, aber wir haben weiterhin diese Rennautositze und die Pedale und da ist die Simulation ganz groß. Niemand hat je behauptet, dass die Jugendlichen so viele Unfälle bauen in der Provinz, liegt an diesen Rennspielen. Es wird immer nur behauptet, dass die irgendwie so Waffennarren sind, liegt an den Schießspielen. Aber die Rennspiele sind immer so, also das wurde immer so zur Kenntnis genommen, dass man da ganz doll fahren kann, Unfälle bauen, andere Autos rammen. Aber das wurde nie in Verbindung gesetzt mit irgendwie Fahrverhalten von Jugendlichen. Das lag, finde ich, auf der Hand bei solchen Interfaces. Aber das zeigt auch, dass die Diskussion sich ja nicht um Sachargumente kümmert, sondern mehr, ähnlich wie beim Science-Fiction-Film, auch sehr stark von Ängsten oder Vorstellungen geprägt ist und gar nicht so sehr von den, also da will man gar nicht so genau wissen, was in den Spielen wirklich passiert. Ein anderes Interface, was von der Arcade kommt, ist Dance Dance Revolution und leitet so ein bisschen die Genre der Tanz- und Bewegungsspiele ein. Das gibt es dann auch für Konsolen, also so eine spezielle Matte, die sie anschließen können. Das gab es auch vorher schon, aber Dance Dance Revolution ist in seiner Art und Weise, funktioniert es viel besser als vorher. Im Grunde genommen auch so ein Reaktionsspiel. Sie müssen halt im Takte der Musik auf bestimmte dieser Flächen treten, die ihnen angezeigt werden. Das wird immer schneller und es wird auch immer komplizierter. Und wenn man Kenner oder Könner sieht, können Sie auf YouTube sich anschauen, da werden also komplexe Choreografien einstudiert und dass man sich dann umdreht oder sowas macht, das verlangt das Spiel nicht, aber irgendwie passt es dann in die Musik hinein. Und es entsteht so ein ganz eigener Tanzstil, den man wirklich auch nur auf diesen Tanzmatten vernünftig hinbekommt. Und das wird sich dann in später, also die Kinect wird das übernehmen oder die Wii-Mode auch, solche Spiele, die den Körpereinsatz des Spielers erfordern und nicht nur Hand-Auge-Koordination. Aber Sie sehen schon vom Platzbedarf her, sowas braucht eine Arcade, das muss auch einigermaßen stabil sein, oder Sie brauchen dann ein großes Wohnzimmer, um solche Matten auszurollen. So, die Konsolen der fünften Generation, die fangen ja jetzt in unserem Zeitraum an, also die vierte Generation, die SNES, die läuft lange nicht aus, aber es kommt dann auch dieser Grafikchip dazu. Und die fünfte Generation, die 32-Bit, also Sie können, wenn Sie sich das merken wollen, was Sie nicht müssen, können Sie sich das merken, 2 hoch 5 ist 32, 2 hoch 4 ist 16, 2 hoch 3 ist 8 und da kann man so die Bitgröße kann man an den Generationsbezeichnungen ablesen. Das war nicht absichtlich so gemacht, aber die erste Generation waren diese Analog-Dinger, die zweite Generation waren die zumindest Cartridge-basierten Konsolen, so Atari, VCS 2600, dritte Generation waren dann vor allem die NES von Nintendo, vierte war dann die SNES und das Master System von Sega und die fünfte Generation wird geprägt von Sega Saturn, Sony PlayStation und Nintendo 64. Das sind so die drei großen Konsolen. Es gibt noch ein paar weitere, aber die laufen unter ferner Liefen. Also die drei sind der Console Wars, ist irgendwie zwischen diesen dreien. Sowas wie Panasonic 3DO von 94, die versuchen es. Wie so oft haben diese Quereinsteiger eine bessere Technik, also die Grafik ist irgendwie besser und man kann viel mehr machen, aber keine Spiele. Also es gibt kaum Hersteller, die sich auf die Panasonic berufen, warum auch immer, also schlechte Verträge geschlossen oder schlechtes Marketing. Und es stellt sich raus, Menschen kaufen Konsolen nicht, weil sie die Technik so toll finden, sondern weil sie die Spiele so toll finden. Und außer The Need for Speed, so eine Reihe, die sich ja dann hinterher wurde sie portiert und die gibt es bis heute, wurde mehrfach verfilmt. Also es gibt mehrere Folgen, also ein tolles Autorennen. Gibt es aber originär auf der 3DO nichts, was irgendwie Bestand hat. Und The Need for Speed war da nicht exklusiv 3DO. Es gab kaum Grund, sich diese Konsole zu kaufen. Im Gegensatz, sagen wir mal, zum Saturn, der den Virtua Fighter auf seine Konsole nimmt, weil Sega ja auch die Arcade-Version hervorgebracht hat, oder Panzer Dragoon, was eher so ein Plattformspiel ist, wo man halt rumfliegt, zum Teil Shooter, aber zum Teil auch über irgendwelche Rätsel, die man lösen muss, ist so eine frühe Franchise, die halt sehr früh, also die sehr stark schon auf diese 3D-Fähigkeiten der neuen Konsolen setzt. Aber der große Nummer wird Sony PlayStation. Interessant deswegen, weil Sony hatte überhaupt keinen, also wollte für Spiele gar nichts machen, Sony hatte die CD. Aber Nintendo kam auf Sony zu und sagte, hey, wir wollen für unsere neue Konsole irgendwie eine CD einbauen. Wollt ihr das für uns entwerfen? Und Sony entwarf diese Konsole mit dieser CD-Technologie, nannte die auch intern PlayStation. Und irgendwann kriegten sie dann mit, dass Nintendo zu Philips gegangen ist und gesagt hat, naja, wir haben uns jetzt anders entschieden, Sony, wir brauchen euch nicht mehr, wir gehen zu eurem also Mitkonkurrenten, der auch die CD Rechte hat und holen uns da die Technik. Und da war Sony ganz verärgert und hat gesagt, was machen wir jetzt mit unserer PlayStation? Ach, wisst ihr was, wir geben sie einfach auf den Markt. Und das war der große Clou. Und was sie konnten, war einerseits eben eine Spielkonsole mit der neuesten CD-ROM-Technik und andererseits haben sie recht früh Verträge geschlossen, um einigermaßen gute Spiele auf ihre Plattform zu bekommen und wurden dann auch einer der stärksten Konsolenhersteller. Also neben Nintendo und Sega ging dann eher zurück. Also Nintendo hat sich da den eigenen Konkurrenten rangezogen und leidet eigentlich auch bis heute drunter, weil es mit Nintendo ja derzeit so ein bisschen bergab geht. So eines der wichtigen Titel von Core Eidos, die auf der PlayStation rauskamen, aber auch auf dem PC, Tomb Raider. So eine der bekanntesten Franchises der Computerspielgeschichte neben Mario. Und man muss sagen, das liegt nicht nur in der Oberweite der Hauptdarstellerin. Also Lara Croft war natürlich, also wenn man das so sieht, die Lara Croft von 96 ist die da links. Also man muss das ja immer aus seiner Zeit sehen. Das war 96, war das schon was Gewaltiges, wie realistisch hier Menschen dargestellt wurden. Aber im Vergleich zu Lara Croft 2013, die Sie da rechts sehen, und das ist, glaube ich, auch noch nicht die beste Grafik, also in der Definite Edition auf 2014 wird es noch mal ein bisschen besser. Also hat sich einiges getan, aber das Spiel funktionierte sehr gut. Das ist so der Übergang ins Action-Adventure. Und wir haben hier ein Spiel, was im Wesentlichen davon lebt, dass sie dreidimensional sich durch diese Plattform hangeln, ab und zu mal auf gefährdete Tierarten schießen, Wölfe, Tiger, Dinosaurier, was auch immer, und ganz selten auch auf menschliche Gegner, aber im Wesentlichen ist es ein reines Explorer-Plattformspiel. Und das funktioniert als Spiel sehr gut. Und dann kommt natürlich tatsächlich die Ikone Lara Croft dazu, die auch eines der ersten starken Frauen in der Computerspielgeschichte ist. Sie ist natürlich eine pixelgewordene Männerfantasie, so wie sie sich kleidet, wie sie rumläuft und so, was sie kann. Aber es ist auch eine starke Frau und es ist nicht so eine Prinzessin Peach, die immer gerettet werden muss. Und insofern ist das sehr zwiegespalten, ob das jetzt ein Vorbild ist, ob das jetzt ein aufbrechendes Rollenmodell ist, aber warum muss sie eigentlich so hypersexualisiert dargestellt werden? Also diese ganze Diskussion beginnt um die Frage der Frauendarstellung im Computerspiel, die bis heute anhält und die sich immer wieder an der Person Lara Croft oder an der Figur Lara Croft irgendwie festmacht, die ja nun auch, muss man sagen, 2013 einigermaßen menschliche Proportionen angenommen hat, nachdem lange Zeit einfach ihre Körpermaße so das zentrale, zumindest in der Presse zentrale Ausstellungsmerkmal war. Im Spiel selber spielte das eigentlich keine Rolle. Eine andere wichtige Franchise, die 96 auf der PlayStation debütiert, ist Resident Evil als Survival-Horror-Spiel. Auch hier sieht man die frühe, also sehr wenig polygonisch reduzierte 3D-Grafik. Das Spiel lebt im Wesentlichen von der Atmosphäre und vielleicht auch von den spektakulären Kameraeinstellungen, die halt nicht direkt am Spieler hingen, sondern pro Raum hatten sie eine andere Kameraeinstellung, um dem Ganzen so einen cinematografischeren Look zu geben. Final Fantasy VII, also Final Fantasy, die Reihe gibt es aus den 80ern und Final Fantasy VII ist so das beste Final Fantasy aller Zeiten, was man bis heute kaufen kann, wegen der epischen Story. Kommt 1997 raus und wird auch hier, naja, was heißt, doch Maßstäbe, schon Maßstäbe setzen im Storytelling, indem man allerdings auf die Freiheiten verzichtet und den Spieler auf einer relativ linearen Reise durch die Geschichte schickt und ständig durch irgendwelche Kämpfe unterbrochen, aber und eben so diese typischen Rollenspiel aufleveln, Erfahrungspunkte verteilen und irgendwie Fähigkeiten erhöhen, aber entlang einer Geschichte, die sich dann erst im Laufe des Spiels so richtig entfaltet. Und die Reihe Final Fantasy gibt es ja weiterhin. Gran Turismo von Sony beginnt als Rennspielreihe 97 und auch da ist so der frühe Anfang. Das ist eine der Reihen, die eben so stark von ihrem Fotorealismus leben. Und die als grafische Darstellung, ja, auch das ist fotorealistisch, auch wenn man das heute so nicht nennen würde, aber besser ging es 97 nicht. Und sie haben hier so eine Mischung aus Aufbauspiel und Rennspiel. Sie rennen, aber sie können hinterher dann auch Autos verwalten, Autos freischalten. Und heutzutage haben die ganzen Rennstall, den sie verwalten. Und es wird modelliert, wie verhält sich dieser Reifen, wenn er auf einer Regenstraße fällt, bei dem und dem Asphalt. Also in dieser Form geht das inzwischen rein. Damals ging es vor allem um rasante Autofahrten. Silent Hill ist eines der narrativen Horrorspiele, die gar nicht so sehr als Spiel ausgestellt werden, also mit irgendwie ganz tollen Spielemechaniken, sondern über die düstere Atmosphäre und über die Narration sich ausweisen. Und auch da ist im Prinzip so ein Geheimtipp, weil die Nachfolger wurden dann doch immer actionlastiger und irgendwann wurden es dann halt so Zombie-Killer-Spiele. Aber die ersten Silent Hill-Spiele verstanden sich eher so als düstere Serie, so ein bisschen vielleicht wie Twin Peaks, indem man in so eine fremde Stadt kommt, die man nicht kennt und dort mit, also auf Dinge trifft, die man nicht versteht und herausfinden muss, was in dieser Stadt passiert. Aber gar nicht so viele, also es ist nicht so ein kampfbasiertes Spiel, sondern ein explorativ und atmosphärisch dichtes Horrorspiel, die natürlich als Horrorspiel von den Horrorfilmen seiner Zeit profitiert. Oddworld wäre ein Plattformer, cinematografischer Plattformer. Sie sehen ja unten diesen, den Typen Abe, der, also der, das Spiel, was das Besondere an dem Spiel ist, vielleicht diese extrem präzise Animation der Figuren. Das sind nicht nur wenige, es ist halt, sind ganz viele Sprites, aber man bemüht sich, das so flüssig und filmartig wie möglich hinzubekommen. 97, auch da gibt es dann verschiedene Fortsetzungen, die so ein bisschen dem Spieler das Gefühl geben sollen, auch von der Story her, du bist hier in einem interaktiven Film. So, und dann die große Reihe Metal Gear Solid als Stealth-Game, in dem es halt nicht darum geht, sich durch die Gegnermengen durchzuballern, sondern sich gerade nicht zu zeigen und zu verstecken. Und das sehen Sie hier in der rechten Szene. Sie haben oben auch das HUD, also dieses Head-Up-Display, in dem man die Karte sieht. Und man sieht von jedem Wächter auch, was der gerade sehen kann. Also man ist hier klar, wenn der sich jetzt nicht umdreht, entdeckt er mich nicht. Und wenn er mir vorbei ist, schleiche ich mich einfach hinten durch. Auf der Mediennacht hatten wir ein ganz schönes Zitat davon in dem Film. Naja, das ist genau diese Idee, dass man dann so ständig irgendwie geduckt sich durch den Level bewegt. So, die große Konkurrenz, N64 von Nintendo, die witzigerweise auf das CD-ROM ganz verzichten. Und also mit Philips scheitert es auch. Und sie setzen bei ihrer N64 weiterhin auf Cartridges. Vielleicht irre ich mich auch, was Sega? Gar nicht Nintendo? Oh, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Vielleicht hat es auch Sega, hatte sich mit Sony überworfen. Oder ich dachte, es war Nintendo. Ich glaube, es ist Nintendo. Das müssten wir nachschlagen. Also Nintendo setzt auf die Cartridge-Technik und das große Flaggschiff bis heute von Nintendo-Konsolen ist Super Mario oder Mario. Was als Super Mario 64, hatte ich ja auch schon erzählt, diese 3D-Camera-Control, also die frei bewegliche 3D-Kamera mitbringt. Und damit so die neue Ära des Plattformspiels einläutet, nämlich des 3D-Plattformers. Plattformer sind jetzt nicht mehr nur 2D oder 2,5D, sondern jetzt kann man sich frei bewegen und die Fortsetzungen werden dann Super Mario Galaxy sein 1-2 und auf der Wii U geht es ja entsprechend weiter. Und das ist möglich durch dieses Z-Buffering. Sie erinnern sich vielleicht an die Vorlesung. Jetzt können wir viel besser berechnen, wo welches Polygon sitzt. Und was ist sichtbar und was ist nicht sichtbar und können jetzt Geometrien bauen, die nicht nur konvex sind, sondern die mit irgendwelchen Einbuchtungen, Höhlen oder Torgängen und so ausgestattet sind, ohne dass die Grafikkarte da ins Trudeln kommt. Und der andere große Titel, auch der ist jetzt in die achte Iteration gegangen, Mario Kart. 64 ist hier eines der erfolgreichsten Spiele, so ein typisches Party-Game, wo dann 1 bis 4 Spieler gegeneinander antreten können. Und das will sich als Rennspiel eben gerade nicht realistisch, sondern als Kartspiel so ein bisschen wie Go-Kart fahren. Also wenn was passiert, dann dreht man sich einmal und fährt weiter. Und es lebt halt von den Items, die man findet und dem Gegner irgendwie entgegenwerfen kann. Und das andere, was die N64 auch mit, also nicht mitbrachte, aber was auf der N64 zuerst veröffentlicht wird, ist GoldenEye 007. Eine Adaption zu einem Film, die verblüffend gut funktionierte und der erste Ego-Shooter auf der Konsole war, oder vielleicht einer der ersten. Bis dahin war nämlich klar, Shooter sind PC-Spiele. Also Shooter, das gehört, da braucht man eine Maus dafür und eine Tastatur, auf der man läuft. Das geht mit einem Controller überhaupt nicht. Dieses präzise Zielen funktioniert nicht. GoldenEye zeigt, es funktioniert doch über eine raffinierte, auch so eine raffinierte Zielmechanismus. Und heute würde man sagen, die Shooter sind ganz klare Konsolenspiele. Also es gibt natürlich Shooter auf PC, aber ursprünglich kommen die aus dem von den Konsolen. Das war in den 90ern noch anders. Und dann das beste Spiel aller Zeiten, wenn man vielen Umfragen glaubt, The Legend of Zelda Ocarina of Time, ist als Action-Adventure 98 auf der Nintendo erschienen. Die Zelda-Reihe begleitet uns ja auch seit den 80er Jahren. Es macht einfach vieles richtig. Also es hat eine, für Computerspiele muss man sagen, eine einigermaßen ansprechende Geschichte. also die viele Leute mitzieht und so eine gute Mischung aus Rätseln und aus Herausforderungen und dann aber auch wieder Zwischensequenzen, die funktionieren, hat durch die 3D-Grafik, die man ja aus Super Mario 64 kannte, auch eine höhere Immersion als die 2 oder diese Draufsichtspiele, die man bis dahin aus der Zelda-Reihe kannte. Und gilt für, also vielleicht auch in ihrer Generation, haben viele damit einfach viel Erinnerungen mit diesem Spiel, viel gute Erinnerungen. Und das ist so einer der Gründe, warum es heute auch wieder aufgelegt wird oder weiter gekauft wird, weil man versucht, diese Erinnerung zu bekommen. Und vielleicht ein anderes, auch das ist interessant jetzt aus so einer Transmedia-Sicht, was viele Hersteller ja meiden, ist, dass sich die verschiedenen symbolischen Welten ihrer Titel mischen. Also manchmal gibt es so Cameo-Auftritte, dass einer in einem anderen Spiel auftaucht. Aber im Grunde genommen hat Mario und Pikachu, die kennen sich nicht. Genauso wie Mickey Mouse und Donald Duck sich fast nie treffen. Also es spielt zwar alles in Entenhausen, aber es sind zwei getrennte Entenhausen. Also das gilt für ganz viele Reihen. Und das gilt natürlich für Nintendo-Spiele auch. Und was sie hier zum ersten Mal machen mit Super Smash Bros. Brawl oder Super Smash Bros., dass sie ihre Lieblingshelden aus den ganzen Spielen gegeneinander antreten lassen können. Und wie würde eigentlich Pikachu gegen Mario oder Zelda, hier Link gegen Mario, wie würden die sich schlagen? Man nimmt also das bekannte Genre der Kampf- und Prügelspiele und sagt, das ist ein Partyspiel und versucht mal jetzt die speziellen Fähigkeiten von Pikachu gegen die speziellen Fähigkeiten von Mario oder Snake aus Metal Gear oder wen man auch immer trifft, dann auftauchen zu lassen. Und das nimmt dann, naja, es nimmt zu, also es wird dann stärker. Inzwischen ist es üblich, dass also jede große Firma hat so ihre Mixspiele. Disney hat sich jetzt endlich auch dazu durchgerungen mit Infinity, also mal alle Franchises zu mischen. Also jetzt können sie plötzlich von Toy Story und Cinderella und also die können sie jetzt alle gegeneinander in Infinity auftreten lassen, wenn sie die entsprechenden Packs kaufen. Und auch Marvel vs. Capcom, also das einfach dieses Mischen von Franchises, was lange Zeit so ein richtiges Event war, wenn mal Superman und Batman zusammen auftauchen oder so. Das wird hier zum ersten Mal im Computerspiel zur Kenntnis genommen. Hey, wir haben verschiedene Welten und die sollen auch mal gemischt werden und die Spieler möchten es sehen. Dass es dann ein Kampfspiel ist, liegt so ein bisschen an seiner Zeit. Ist vielleicht auch so das einfachste Genre, was man nehmen kann. Einfach mal, jeder hat seine Fähigkeiten und Spieler denken sehr häufig in so Parametern, was kann wer, was hat er für Special Moves und mal wirklich im Spiel auszuprobieren als System, was passiert eigentlich, wenn wir diese Moves gegeneinander ausspielen können. So, ich mache noch ganz kurz, der Matthias Christen ist gerade da, wir wollen ja gleich über die Klausur reden, ich mache noch kurz dieses Kapitel zu Ende. Sticky Covers, also das ist jetzt auch so ein Spiel, was an sich nicht erwähnenswert wäre, wenn nicht jetzt in der Geschichte der Shooter hier das Cover-Deckungssystem eingeführt würde, was derzeit ist ja Cover-Shooter irgendwie unter Shootern sehr beliebt. Also es geht gar nicht mehr, dass sie nicht ständig irgendwie sich dahinter irgendwas verstecken, dann können sie zielen, schießen, schon verstecken sie sich wieder als Mechanik und das führe ich in der Vorlesung ja so ein bisschen mit, wann kommen welche Mechaniken rein, taucht das 99 in Winback Covered Operations auf und wird seitdem in fast allen Third-Person-Shootern entsprechend zitiert. Unabhängig von den Plattformkonsolen gibt es auch noch andere Plattformen, in denen computerisierte Welten interaktiv zugänglich gemacht werden. Das berühmteste 96 ist Tamagotchi, was Sie vielleicht auch noch kennen, was damals die Diskussion ausgelöst hat, warum kümmern sich Menschen so sehr um so ein piepsendes Ei? Wie ist das mit der Suchtgefahr? Da gibt es Leute, die fahren nicht in Urlaub oder nehmen das dann mit oder machen sich Sorgen. Gibt es also Tamagotchi-Sitter, wenn sie ein Wochenende wegfahren, dass das regelmäßig gefüttert wird? Also diese affektive Beziehung zu einer virtuellen Figur. Das fängt 96 an. Inzwischen also gibt es ganz andere Ausmaße, die ich Ihnen vermutlich in dem Semester nicht mehr zeige. Aber letztlich, The Sims ist sowas ganz Ähnliches. Aber was Tamagotchi so perfide macht, ist dieses Ding will, dass sie sich darum kümmern, wenn es das selber entscheidet. So, The Sims können sie einfach ausschalten und abspeichern. Das Tamagotchi kann sein, sie sind im Urlaub in Amerika, aber das weiß von der Uhrzeit nichts und klingelt sie dann nachts um 3 wach und sagt, ich habe Hunger, und zwar jetzt. Und dass diese persistenten Welten, die vom Spieler nicht wirklich beeinflusst werden können und die den Spieler auch nicht in Ruhe lassen, Das ist ja eine der Faktoren, die so eine Sogwirkung entfalten. Man will sich drum kümmern, aber man kann es nicht beeinflussen, wann man sich drum kümmern muss. Und das fängt 96 an, dass persistente Welten erscheinen. Und wenn Sie die Batterie rausnehmen, ist es tot. Also dann kriegen Sie auch kein neues. Also es gibt ein Tamagotchi pro Kauf und das können Sie pflegen oder sterben lassen. Und das, die großen Augen machen es, dass viele Menschen oder auch vielleicht gerade jüngere Menschen da so eine richtige Bindung zu diesem Ding entwickeln, was dann bei den Eltern sehr fragwürdig ist, was da eigentlich los ist. Also dieses virtuelle Haustier. Und da werden wir noch einiges erleben, weil die Robotik an Technik ja zunimmt. Und vielleicht beende ich die Vorlesung auch an dieser Stelle. Genau, als nächstes kämen die Mobiles, da machen wir einfach nächste Woche weiter. Und jetzt bitte ich, ich breche die jetzt an dieser Stelle ab, die Vorlesung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus